Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Ganz herzlich willkommen zur DRS1-Talksendung an diesem sommerlichen Sonntagmorgen bis 26 Grad. Wir haben es gerade gehört. Heute aus dem Taburettli zu Basel. Und das sind meine beiden Gäste, die ich besonders darauf freue. Heute Zoe Scarlett, Pin-Up-Girl, Burlesque-Tänzerin. Sie lebt und verkörpert das Schönheitsideal von den 50er Jahren mitsamt platinblonder Haarpracht, wie wir sehen, im Stil von der Marilyn Monroe. Ihr Äußeres ist ihr Kapital, kann man sagen, ob als Model oder als Tänzerin. Und auf der anderen Seite der Albert Obrist, Fabrikant. Zuerst hat er den Flaschendrehverschluss entwickelt. Der Deckel sorgt heute auf der ganzen Welt dafür, dass die Kohlensäure eben in der Flasche drin bleibt. Heute fabriziert seine Firma Tube, nicht die mit den Flügeln, sondern mit die Tube mit U. Von der Senftube bis zur Hautcremetube. Und daneben hat er ein grosses Herz für historische Schiffe, für Flugzeuge, für Auto, die er mit grossen Projekten restauriert. Freut mich sehr, dass Sie beide hier sind. Ganz herzlich willkommen im Persönlich.
Danke vielmals.
Und der Applaus, sage ich mal, hat sich jetzt auch Ihrem äußeren Gold zu uns gehalten. Ich meine, der Herr Obrist und ich. Wir haben ein frisch gelegtes Hemd heute Morgen, wir haben unsere Schuhe heute Morgen noch schön poliert oder frisch gemacht, aber Sie stellen uns ja richtig in Schatten mit Blumen im Haar. Alle die daheim, die jetzt zuhören und eben nur mehr hören können, nicht schauen. Nehmen wir uns die Zeit doch mal schnell und beschreiben Ihr Äußeres. Also das sind mal die Blumen und dann der rote Lippenstift natürlich, dann ein pünktliches Kleid mit schönem Dekolleté, dürfen wir sagen. 50er-Jahr-Stil, wunderschöne Schuhe. Das ist Ihr Alltag, also Sie laufen so rum.
Ich laufe so rum, ja.
Und das ist jetzt nicht einmal so ganz wahnsinnig speziell. Sie haben vorher gesagt, Sie hätten sich schnell müssen vorbereiten.
Ja, heute Morgen, wie es so frei ist, hat es schnell gehen. Aber ja, ist trotzdem ein bisschen in diesem Stil.
Da staunen wir nur, gell, Herr Obrist?
Ja, es tut mir leid, dass ich das Bild ein bisschen versaue, aber es ist ja kein, es ist ja kein Fernsehen.
Wie kommt man zu diesen Kleidern? Also das ist jetzt etwas, was man ja nicht einfach gerade in einem H&M so schnell findet, oder?
Nein, das ist manchmal, zeigt sich wirklich ein bisschen schwierig. Ich habe zum Teil Schneiderinnen, die mir das nähen, die ich im Kopf habe. Ich habe einen Designer von Basel, der mir so wunderbare Obengarderoben im Stil von 30, 40, 50 Jahren macht, wenn ich an öffentliche Anlässe muss. Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal findet man auch an einem Flohmi noch einen Überbleibsel.
Das heisst, Sie kaufen auch mal gebrauchte alte Kleider sind in der Secondhand.
Selbstverständlich, weil also mein Zuhause sieht wirklich aus wie in den 50er Jahren. Das Modernste ist der Staubsauger, der Computer und das Nadel. Ich habe keinen CD-Player daheim, nur einen Plattenspieler und ein altes Radio. Und das findet man natürlich nur auf dem Flohmarkt oder irgendwie im Internet oder so.
Und das ist ja nicht erst die Gäste. Dass ich, also, Ihre Mama hat Ihnen bereits schon Kleider genäht, wo ja. Sie noch ein Mädchen waren.
Ja, definitiv, ja.
Also das heisst, Sie sind anders rumgelaufen als die anderen?
Ja, also ich hatte den 50er-Jahr-Film immer schon gehabt, weil das haben meine Eltern mir mit auf den Weg gegeben. Und mein Bruder und ich leben das bis heute und genießen das eigentlich.
Und Ihr Bruder läuft jetzt rum mit einer Teddy-Tolle wie einem Hilly-Billy-Rocker aus den 50er?
Ja.
Sicher?
Ja.
Das ist ja faszinierend. Also, das heisst, der Virus der ist von Ihren Eltern bereits übergelaufen. Man könnte ja sagen, es gibt in den Teenagerjahren vielleicht irgendwann eine Rebellenphase. Bei Ihnen wäre das gewesen, dass Sie jetzt endlich mal moderne Kleider anlegen?
Nein, das habe ich nie gemacht. Nein,
also Teenager-Rebellion hat es bei Ihnen auch gar nicht.
Nein, ich hatte wirklich Jeanshosen an, die unten rumgeglitzt sind, 4 cm, mit einem T-Shirt und dann halt so Converse, schwarz-weisse Turnschuhe. Das habe ich immer schon getragen. Und meine Gespänle, die finden bis heute, dazu mal von der Schulzeit, du bist halt immer schon so gewesen, oder? Für die war das nie etwas Besonderes gewesen.
Unglaublich. Also, wir können sicher noch schnell darauf, Herr Obrist, Sie haben ja die Zeit erlebt, die 50er Jahre. Wir müssen noch schnell das Mikrofon richten. Genau, jetzt soll es wieder gehen. Sie haben die Zeit erlebt. Die 50er Jahre, sie haben jetzt auch kurz gelächelt, was sie gesagt haben, in Jeanshosen unten rumgekrippelt, 3-4 cm.
Ich mag mich schon erinnern, ich war dort schon unterwegs. Es waren gute Jahre, die 50er Jahre. Es war noch ein bisschen Pionierzeit, oder? Wo alle noch ein bisschen etwas machen wollten. Und das hat dann, in den 60er Jahren war das auch noch gut gewesen, in den 70er hat es einfach abflachen. Und dann hat es natürlich gerade in Amerika super schönes Zeug gegeben. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel in einem eierschalenfarbigen Corvette mit roten Polstern wie ihre Lippen.
Sehr gute Auswahl, sehr gute Auswahl.
Müssen wir noch mal schnell uns vor Augen führen, eine eierschalenfarbene Corvette mit roten Ledersitz.
Ja, das ist geil.
Haben Sie mal so ein Auto gehabt?
Nein, aber ich würde mir das jederzeit gefallen lassen. Und übrigens habe ich daheim eine Musikbox. Und zwei One-Armed-Bandits. Das heisst, die Musikbox ist im Lager. Aber die Slot-Machines, die One-Armed-Bandits, die habe ich noch daheim.
Also, da haben wir bereits eine
gemeinsame Basis. Super schönes Design, dort, auch in Amerika, seine Zeit. Musik auch.
Ja, was ist bei Ihnen, haben beim Äußeren angefangen, was wäre jetzt bei Ihnen beim Äußeren, bei der äußeren Erscheinung wichtig an sich selber? Auf was schauen Sie?
Ja, also ich bin immer so angelegt, wie ich gerade jetzt bin.
Also der klassische Stil?
Ins Geschäft gehe ich sogar am Pullover. Heute habe ich mich extra elegant gemacht.
Also das kann man sich auch erlauben, wenn man quasi der Patron ist von der,
nicht,
von der
Firma. Nein, das können sich die anderen auch. Wenn ein wichtiger Kunde kommt, lege ich vielleicht sogar einmal eine Krawatte an. Wenn ich auf die Bank gehe.
Wenn es um Geld geht, dann kommt
es. Ja, wenn ich Geld brauche, nicht wenn ich bringe.
Eben, also, bleiben wir schnell bei den 50er Jahren. Sind die 50er Jahre denn wirklich so famos gewesen? Also es gibt ja dann schnell einmal so ein bisschen ein verklärtes Bild von dieser Zeit. Eben ein schönes Design, Wurlitzer, Plattenspieler daheim etc. Sie haben es wirklich konkret erlebt, oder?
Also, ja, ich bin umeinander gesehen dort schon. Ja, schon
Jahrgang 37, Sie sind also Ihre Teenager-Jahr, anfangs 20 sind Sie mitten in den 50er gelandet.
Jawohl, ja. Ja. Wir haben es nicht so realisiert, oder? Wir haben es erst in der 3 realisiert. Also zum Beispiel mal in Monroe hat man ein bisschen belächelt, alle Zeit, also ein Haufen Leute, nicht alle vielleicht. Und heute finde ich das eine Jahrhundertfrau. Und genau, also der Elvis Presley, da hat man auch nicht so ernst genommen. Ich finde den heute genial und ich glaube, das geht ein Haufen Leute so. Darum haben auch ich habe meine Musikbox nicht in den 50er Jahren gekauft, sondern später.
Das ist interessant, also gewisse Sachen, die vielleicht auch jetzt aktuell wären und wo man ein bisschen links lässt, liegen, dass die erst 10, 20 Jahre später wirklich zum wahren Glanz finden. 50er Jahre, ich meine, das Frauenbild in den 50er Jahren, was sie auch verkörpern, könnte man ja sagen, ist ein bisschen... Naja, spiessig war nach dem. Also, Zoe Scarlett in den 50er Jahren hat sie wahrscheinlich nicht allein dürfen leben. Sie hat keinen Mietvertrag abschließen, sie hat nicht dürfen abstimmen, sie haben ohne das Okay von ihrem Mann oder ihrem Papa kein Bankkonto dürfen aufmachen. Also, Frauen haben es, glaube ich, in den 50er Jahren schon nicht auch nur einfach gehabt.
Absolut, absolut. Für mich ist es natürlich, ich habe das Glück, in der heutigen Zeit dürfen zu leben und ich pick mir natürlich genau das raus, was mir auch gefällt. Also ich habe jetzt wirklich die freie Auswahl, was gefällt mir alles von den 30er, 40er, 50er Jahren. Und das picke ich raus. Und das genieße ich dann auch.
Gibt es auch Frauen, die Ihnen begegnen und sagen, jetzt haben wir 20, 30 Jahre Emanzipation gehabt, wir haben gekämpft dafür, oder? Mhm. Und jetzt kommt eine Frau und sagt, 50er Jahre sind irgendwie viel besser gewesen.
Ja, das ist natürlich, das kann man nicht verallgemeinern. Da kann man natürlich jetzt sehr tief in das Thema hineingehen. Aber für mich ist es halt wirklich hauptsächlich geht es mir um Designs, um Möbel, um Gestikulierung, wie sich Frauen früher noch gegeben haben, wie sie sich frisiert haben, wie sie sich geschminkt haben, wie sie sich noch Mühe gegeben haben, sich schick anziehen, wenn sie aus dem Haus gegangen sind oder vielleicht im Partner zu gefallen, schon am Morgen früh, halt nicht verwuschelt ans Morgentisch, sondern schon schön gekämmt und ein bisschen Make-up drauf. Und solche Sachen finde ich einfach sehr, sehr zauberhaft.
Zauberhaft?
Ja.
Oder auch einfach sehr an der Oberfläche bleiben. Also eben, da verstand ich den Frauen, die vielleicht sagen, Das ist doch irgendwie verklärt. Also, ich will mir heute die Freiheit nehmen, eben ans Morgentisch zu kommen, ohne mir sofort zu schminken. Also, sie wurden, wenn sie in einer Beziehung sind, wurden sie schauen, dass sie sicher schon den Kaffee parat machen mit dem Lippenstift.
Ja, ich finde das einfach schön. Ich finde das, mir gefällt das einfach.
Ja. Haben Sie mal so eine Partnerin gehabt, wenn ich das...
also, ich probiere mich gerade zu erinnern. nein, aber ich hatte eine Frage. Ihre Partner müsste auch wieder Elvis Presley aussehen?
Ja, wieso auch nicht? Sag ich nicht nein. Vielleicht habe ich ja den auch schon.
Ja, das.
Eben, das ist ein Mysterium. Ja, Zoe Scarlett und man. Beziehungen, über das reden wir, glaube ich, in der Öffentlichkeit nicht, gell? Also, das ist etwas, was sie eher so in einer Wolke lösen.
Ja, ich finde das einfach, also bei der Schweizer Prominenz, die es so gibt, ich finde das doof, wenn ein Blatt stirbt, wenn du darüber schreibt, wenn der Hund gestorben ist. Ich finde, man kann darüber schreiben oder erzählen, wenn man etwas geleistet hat, wenn man etwas erreicht hat und nicht, wenn man sich einen Papagei gekauft hat. Und ich finde einfach so, das Private, das muss nicht immer gegen rausgehen.
Gut, das lassen wir so gelten, gell, Sie
Obrist. Ja.
Ihr Vater, Albert Obrist, ist relativ jung gestorben, ist auch in den 50er Jahren basiert.
Ja, ich bin 18.
Sie waren 18.
Ja.
Was war das für ein Einschnitt gewesen an diesem Zeitpunkt von Ihrem Leben? Also als sporte Teenager, sage ich mal.
Ja, das ist schon nicht einfach gewesen. Wobei mein Vater ist wahnsinnig streng gewesen. Zu mir, zu meiner Schwester ein bisschen weniger. Und die Zellizeit hat man noch nicht so ein Verhältnis gehabt zum Vater, wie man das heute in den meisten Fällen wahrscheinlich hat. Dass man fast freundschaftlich ist. Man hat immer ein bisschen Respekt gehabt, fast ein bisschen Schiss. Und, aber das hat natürlich schon weh da.
Er hat die Firma gegründet, die sie jetzt führen. Also die, sie war schon dort eine Taubenfabrikation.
Das ist richtig. Er hat die Taubenfabrik gehabt. Und hat immer gefunden, er verstehe nichts von Technik und ich musste eine Mechanikerlehre machen. Das hat mir nicht geschadet. Und ja, dann ist das eben alles passiert, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und dann vor 9,5 Jahren wollte die Familie die Taubenfabrik verkaufen. Und der, was sie kaufen wollte, hat nicht zahlen und immer mehr Bedingungen. Und bei dem 23. Dezember, nicht extra, als Weihnachtsgeschenk, habe ich mir angerufen und gesagt, ich diskutiere nicht mehr. Und dann habe ich halt den Dreck gehabt, dann musste ich selber einsteigen. Wobei, es macht ja der Plausch, es ist eine riesen Challenge, vor allem in der heutigen Zeit, die schwierig ist mit dem hohen Schweizer Franken.
Aber andere sind in dem Alter, also sie sind jetzt eben Jahrgang 37, andere hätten sich vor 9,5-10 Jahren gerade in diesem Alter pensioniert und sie sind mit 64 nochmal eingestiegen.
Ja, ich bin genau, als ich pensioniert worden bin ich eingestiegen.
Und wie lange macht man das? Also es ist für Sie klar, Sie sind dran, solange Sie so gesund und so busper sind wie jetzt.
Ja, ich hatte gesagt, ich mache es 5 Jahre und jetzt sind es 9,5 in der Zwischenzeit, wobei ich muss ja nicht mehr selber arbeiten. Ja, jetzt junge Leute, die das machen für mich.
In einer Zeit heute, wo also CO2 der grosse Umweltbösewicht ist, wo Auto mehr und mehr elektrisch summen, selber parkieren, Auto von allein lenken und einem warnen, wenn man am Steuer einschläft, da träumt man vielleicht manchmal noch von einer Zeit, wo Auto noch richtige Auto gewesen sind, noch richtig tönt, gehört oder auch trompetet haben, könnte man vorstellen. Meine beiden persönlichen Gäste heute, Zoe Scarlett und Albert Obrist, denen sind die alten Autos auf jeden Fall lieber, würde ich mal sagen. Warum eigentlich sind die klassischen alten Autos ihnen lieber?
Ja. sind wir nicht lieber. Ich finde die Modernen immer noch sehr gut. Und schön und heiß, schnell. Alles, was du brauchst, sind zwei verschiedene Sachen. Mhm. Aber sie wollen wahrscheinlich wissen, warum ich die Spinnerei gemacht habe.
Ja, Sie haben ja beide haben mit Motoren viel zu tun gehabt. Zu Ihnen gehen wir gerade zu uns gar nicht. Aber Albert Obrist, Sie haben, und wir haben das Foto auf drs1.ch publiziert, ich glaube zum ersten Mal, die Sammlung hat man bis jetzt noch nie gesehen. Das hat die Öffentlichkeit hat noch nie alle die roten Ferrari gesehen, die der Albert Obrist restauriert hat, zusammengetragen hat in den 80er Jahren. Das ist eine Passion, eine Leidenschaft, die man sich glaube kaum vorstellen kann, als wenn man keine Ahnung hat von Auto.
Ja. Nein, es ist das erste Mal, dass das Bild zeigt, wie jetzt so einzelne Autos hat man natürlich gesehen. Mit einzelnen bin ich auch Rennen gefahren.
Also sind Ferrari, Sie haben den Nagel gefressen an alten klassischen Ferrari.
Ja, ich bin als Bub am Grossen Preis von Bern gewesen, zweimal. Und dort ist es wahrscheinlich passiert. Und dann habe ich mit dem ersten Geld eine Ferrari gekauft.
Also, wie alt sind Sie?
Im 23, glaube ich. Oder 24. Auf jeden Fall, ja. Ich war noch nass hinter den Ohren. Und dann erst später habe ich gefunden, ja, man könnte noch mal einen alten kaufen. Und dann habe ich einen gekauft und dann zwei. Und dann habe ich, Entschuldigung, habe ich ein Auto gebraucht, wo ich ein Rennen fahren damit. Und irgendwann habe ich dann gesehen, dass ich diese Sammlung könnte zusammenstellen könnte, die der Herr Ferrari vergessen hat zu machen, respektive es hat ihn gar nicht interessiert. Und dann habe ich mir überlegt, was es alles braucht vom Anfang. Das ist ein Alfa Romeo von vor dem Krieg.
Also wir haben da was ist das für ein
Auto? Das ist ein Alfa Romeo. Vor dem Krieg hat der Ferrari in der Scuderia Ferrari Alfa Romeo eingesetzt. Und erst im 1948 hat er das erste Auto.
Also sie sind ganz, ganz weit zurückgegangen. Die Autos, die hätten wir ja müssen suchen. Wo haben Sie jetzt zum Beispiel gefunden?
Die ganze Welt. Zum Beispiel der, das ist der P4 heisst der. Das haben ein Haufen Leute das Schönste, Wichtigste gefunden. Ich nicht. Aber da das ein Projekt war, ich wollte das Kulturgut Ferrari, was es für mich ist, habe ich ganz bewusst gesagt, die und die Auto brauche ich immer. Das ist alles Werksauto. Und gesagt, was ich alles brauche, vom Anfang bis zum Schluss. Und weil alle gesagt haben, der P40 sei das Schönste, ja, habe ich den Besitzer 10 Jahre lang jedes Jahr besucht. Bis er reif war, ist es natürlich jedes Jahr ein bisschen teurer geworden.
Können Sie sagen, was es am Schluss gekostet hat?
Ich weiss nicht, ob ich das sagen sollte. Zu viel.
Also wir reden von Millionen.
Wir reden dort schon von, ja, ich sage es halt, 10 Millionen. Wobei der heute 40, 50 wert wäre.
Wahnsinnig.
Unglaublich.
Wahnsinnig.
Also Sie haben die Sammlung zusammengetragen mit sehr viel Leidenschaft auch. Also Sie haben ja immer wieder müssen zu den alten Mechanikern gehen und sagen, wie hätte ja eigentlich im Original ausgesehen?
Ich habe die alle in Modena restauriert, also Maranello, Modena, Bologna, die ganze, alles mit Ex-Ferrari-Leuten. Und haben das recherchiert und haben es total original gemacht. Später sind ein paar Autos nach Amerika und die haben es dann kaputt restauriert. Aber das ist alles so gewesen, wie es hat sollte sein.
Das heisst, heute sind die eigentlich in aller Welt?
Die sind in aller Welt, weil ich habe dort in den 90er Jahren Problem gekriegt, wo alles Kunst zusammengefallen ist. Habe ich Probleme gekriegt und dann hat ein lieber Freund gesagt, ich helfe dir, das Zeug zusammenzuheben, aber ich habe nicht gewusst, dass du dir bist. Und am Schluss sind sie halt dann bei ihm und nicht mehr bei mir.
Und er hat dich nachher verschachert quasi?
Er hat einen Teil davon verschachert. Ja. Und ich wollte ja Weltausstellungen machen, also so Kulturausstellungen wie Van Gogh, Toulouse-Lautrec und all die. Das war sogar ein Geschäft gewesen. Und habe schon Businessplan und alles zusammen schon gehabt. Ist halt dann nicht möglich gewesen.
Also Freude und Leid liegen da sehr, sehr nah beieinander, wenn Sie die Auto jetzt anschauen. Also auf der einen Seite die Erinnerung ans Zusammentragen und auf der anderen Seite...
Es war eine super Zeit gewesen. Es war eine super Zeit gewesen, das Zusammentragen. Da haben wir alle müssen testen natürlich. Oder? Und,
müssen.
Und das sind alles gute Leute gewesen, die Leute, die Mechaniker, die mir geholfen haben, das machen. Es war eine super Zeit gewesen. Am Schluss war es nicht so toll gewesen. Ja.
Haben Sie heute noch einen Ferrari?
Einen neuen.
Also das Rössli auf das Schwarze, glaube ein schwarzes Rössli auf gelbem Grund
ist Ferrari. Zeitlang wollte ich nichts mehr wissen. Und ja, dann hat mein Freund, der Basel-Ferrari-Vertreter, der Niki Hasler, hat mir den Virus wieder gegeben. Und jetzt habe ich, und das ist mir ziemlich teuer gekommen eigentlich wieder.
Wie es so wahnsinnig hat.
Sie bringen alle 3 Jahre einen neuen raus.
Stichwort Auto und Rennauto. Sie entsprechen dort definitiv nicht einem Klischee, Zoe Scarlett. Sie haben ein grosses Herz als Hobby-Automechanikerin. Sind Sie, glaube ich, auch entdeckt worden, gell?
Ja, das kann man so sagen. Mein Papi tut natürlich seit über 30 Jahren alte amerikanische Fahrzeuge restaurieren. Durch das habe ich natürlich viel Freizeit immer in der Garage mit meinem Bruder zusammen verbracht. Und es ist eigentlich immer etwas Spannendes gewesen. Ich konnte irgendwie mit einem 59er Cadillac am Sonntag ausfahren oder picknicken und so. Das war immer etwas Besonderes gewesen, weil wenn man die alten Autos anschaut, mit den Zierlisten, mit dem Chrom, mit den wunderschönen Details, die sie noch haben, ist das etwas Schönes. Also heutzutage die Autos, die sind ja einfach meistens irgendwie aus Plastik und es hat noch ein bisschen Metall dran und es ist einfach...
Also Sie haben
die Liebe zum Detail ist weg.
Aber das heisst ja, nur ein Sonntagsausflug macht einem ja noch nicht zur Automechanik.
Nein,
oder?
Logisch nicht.
Wie haben Sie das gelernt?
Ja, eben, ein bisschen viel Zeit beim Papi verbracht und irgendwann dann per Zufall bei einem Rennteam eingestiegen als einzige Frau. Und dann muss man natürlich auf der Rennstrecke muss man wissen, was man macht. Dann hat man die ganze Freizeit geopfert und ständig irgendwie an dem Auto das Zeug auseinandergenommen, dass man dann auch wieder weiss, wie es dann wieder zusammen muss kommen. Und so ist das über die Jahre entstanden.
Und da hat sie einen Fotograf entdeckt?
Ja, dann sind wir auf dem Hockenheimring gewesen, an einem Viertelmeilenrennen ist das gewesen. Und dann bin ich natürlich unter dem Auto gelegen, in meinem Hösli und einem T-Shirt und bin halt dreckig gewesen. Ja. Und dann ist ein Fotograf gekommen, hat so unter das Auto geschaut und fand, es kann jetzt nicht sein, dass da eine Frau drunter liegt und etwas macht. Wenn ich dann mal geduscht habe und mir etwas zu Weg gemacht habe, ob er dann nicht einmal ein Bild von mir dürfte machen. Ja, und ich fand, ja, wenn es sein muss, oder? Aber so ist das dann eigentlich entstanden, weil die Bilder mit diesen Fahrzeugen sind dann eigentlich, kann man sagen, um die Welt gegangen. Auf verschiedenen Fahrzeugmagazinen Covers gewesen, also von Australien, Amerika, England,
überall. Das ist ja ein bisschen eine Szene für sich, oder? Also die, ja. Es ist auch so, oder die schnellen alten Autos und dann irgendeine Dame.
Frauli.
Genau, eine nette Frauli, die sich drapiert auf dem
Anzogen, selbstverständlich.
Ja, logisch. Genau, aber das ist etwas, wo aus dieser Zeit kommt, also 40er, 50er Jahre.
Ja, sicher. Also die Pin-Up-Models, das ist natürlich früher noch entstanden. Früher sind sie noch gezeichnet gewesen, meistens, und nicht fotografiert. Es ist dann erst später gekommen, dass sie sie auch fotografiert haben. Und ja, das ist also alles per Zufall entstanden, dass dann halt wirklich verschiedene Firmen auf mich zugekommen sind, die haben wollen werben mit halt einer Dame, die so aus dem Stil ist oder so aussieht. Und alles per Zufall eigentlich eher und nicht geplant.
Eben, ich meine, irgendwann sind wir alle mal in die Schule gegangen, die einen ein bisschen länger, die anderen ein bisschen kürzer, vielleicht in den ersten Beruf, aber die wenigsten von uns wären nämlich nach einem KV bei der Migro Pin-Up-Girl.
Jupp, das
also, stimmt
wohl.
Sie haben zuerst KV gemacht.
Ich KV.
Was haben Sie eigentlich wollen machen?
Eigentlich wollte ich Personalchefin werden. Also ich habe Personalsacharbeiterin Weiterbildung gemacht. Ich habe dann Personalfachfrau angefangen. Aber dann ist es einfach darum gegangen, mache ich jetzt mein Hobby zum Beruf oder bleibe ich jetzt halt im Büro und durch die Schulbank drücken. Und dann habe ich einfach entschieden, nein, jetzt mache ich das andere, weil zurück kann ich immer. Ich habe meine Ausbildungen, meine Weiterbildungen und ja.
Also, dass sie bis in ein paar Jahren sagen, so, jetzt habe ich es gesehen und jetzt gehe ich wieder.
Wenn die Nachfrage vielleicht auch irgendwann einmal nicht mehr da ist, wer weiß, das hoffen wir natürlich nicht. Und das sieht auch nicht danach aus. Habe ich meine Ausbildungen?
Wie lange schafft man als Pin-Up-Girl? Also, es ist definitiv, also, es ist ja ein anderes Schönheitsideal, sage ich mal, als klassische Model. Ich habe vor kurzem ein Interview gelesen vom neuen Elite-Model, wo die Eltern peinlichst drauf geschaut haben. Also offenbar hat man ihnen gesagt, sie haben ein bisschen zu viel Fett. Und dann das junge Mädchen müssen noch Fett abtrainieren und weniger essen. Mir hat es leid hier als Vater von zwei Teenager-Töchtern. Und dann auf der anderen Seite sehe ich sie, wo glaube relativ locker umgeht. Also wo sagt, das ist mir egal, ich bin jetzt 5, 6, 27, ich mache das vielleicht noch ein paar Jahre. Aber diesen Druck hat man in dieser Sparte offenbar nicht.
Also ich finde das auch lächerlich. Also wenn ich da einmal sehe, wie sich die Damen abhungern oder wenn ich Modenschau laufen tue, dann bin ich immer die Kurve hat, die halt den BH ausfüllt und die Hose halt auch. Und ich zelebriere das aber auch, dass sich Frauen doch einfach sollen wohlfühlen, zufrieden sind und nicht sich dem Druck nicht aussetzen, ständig nur ein Riebli dürfen essen oder nur einen Orangensaft trinken, wobei der hat ja auch wieder zu viel Zucker drin. Ich finde das ein Seich. Ich finde das auch, wenn man die heutigen Modeschriften anschaut. Die Zündhölzchen von Frauen, das ist doch nicht eine Frau, das ist mühsamst abtrainiert.
Reagieren denn die klassischen Models abschätzig ihnen gegenüber? Oder, also, weil sie haben ja offenbar können viel locker mit einfach einer normalen Ernährung umgehen und es darf einmal viel Schnitzel und Pommes frites sein.
Und das liebe ich ja, das ist ja das Zeichen, das habe ich ja so gern. Ja, nein, es ist natürlich, ich bin immer anders, wenn ich so Modenschauen laufe, ja. Halt wie die, die dort sind. Oder ich gehe dann halt auch ans Buffet und esse, wenn ich Hunger habe. Was halt bei den anderen nicht so der Fall ist. Aber ich finde einfach, ja, ich fühle mich so wohl zufrieden und kann so arbeiten, habe den Erfolg damit. Wieso sollte ich das ändern für irgendjemanden, der mir etwas vorschreibt?
Sie haben auch noch etwas Spezielles, was ich glaube, unterscheidet von einem klassischen Model. Sie sind tätowiert. Und ich glaube, das ist für klassische Models ein absolutes No-Go. Also das dürfen wir nicht. Dürfen Sie das kurz kommentieren,
Ich habe überall ein bisschen. Also ich habe da unten habe ich einen Diamant. Den hat meine Mami auch gestochen. Das ist so ein bisschen die Verbindung zur Mami.
Ihre Mutter ist Tätowierungskünstlerin?
Nein, aber sie hat gefunden, sie findet das eine tolle Idee und macht da mit.
So. Aha, so, Entschuldigung. Ja. Okay, jawohl, ja. Also ihre Mama hat das
sie auch. Sie hat auch den Diamant. Das Ass habe ich mit meiner besten Freundin zusammen. Seit Jahren eigentlich.
Also es ist so ein Peak-Ass quasi. Genau. Sie müssen sich das vorstellen. Das und am rechten Unterarm oder? Und dann noch eine Schleife oben drauf.
Schleife ist halt einfach das Mädchen in mir.
Jawohl. Schleife. Und dann unten, das sehen wir auch. Genau.
Oh, jetzt wird es ganz tief.
Am linken. Yes, es geht, da ist ja noch etwas. Am rechten. Jawohl, was steht da drauf? Also wir sind jetzt an der rechten Wade angekommen. Ich tue schnell übersetzen. Da hat es ein Herz drauf, das brennt.
Das ist das Heilige Herz von Jesus. Das ist mein Glauben an die Religion.
Mhm. Und jetzt steht drauf:
Liebe, Glaube, Hoffnung.
Liebe, Glaube, Hoffnung.
Aus der Bibel ein ganz kleiner Teil.
Jawohl.
Und auf dem Fuß habe ich einen Stern mit einem ZS, halt eben Zoe Scarlett.
Das also ist die so eigene Marke auf
mein Logo, ja. Das bin ich halt. Und ich am Rücken habe ich noch eine rosarote Orchidee. Das war mein erstes Tattoo. Und das ist die Orchideenstudio für die Weiblichkeit.
Von Kopf bis Fuß auf können Weiblichkeit die, eingestellt.
Können wir das auch sehen?
Der Herr Obrist hat richtig Lust auf noch mehr zu sehen. Ich glaube, wir verschieben das auf nach der Sendung vielleicht.
Ja, ja.
Aber was noch lustig ist, wenn wir gerade in der Schweiz sind, und das, vielleicht erinnern Sie sich selber daran, Herr Obrist, es heige in den 40er und 50er Jahren auch in der Schweiz Pin-Up-Magazin gegeben. Also, ich glaube, sogar die Schweizer Illustrierte heige Frauen, eben in dem Stil, also logisch nicht ganz entkleidet, aber Sie haben das recherchiert.
Ich habe das recherchiert. Ich habe auch nach vielen Jahren ein paar von diesen Exemplaren gefunden. Die waren auch nicht ganz günstig gewesen, aber das hat wirklich existiert. Und es ist lustig, auch in einer Schweizer Illustrierten hat es die Abbildungen von diesen Damen gegeben, wobei heutzutage weiss das niemand mehr von dort. Also, wenn ich bei der Schweizer Illustrierten bin oder so, dann sind die immer überrascht, wenn ich das erzähle und denken eigentlich, nein, das kann nicht sein, das haben wir nicht gemacht.
Können Sie sich an das erinnern, Herr Obrist?
Eigentlich nicht, also, nein. Ich habe die blutige Frauen angeschaut.
Ja. Persönlich auf der RS1 mit der Zoe Scarlett und dem Albert Obrist, Fabrikant. Jeder träumt einmal davon, ich glaube, das geht uns allen so, eine Erfindung zu machen, wo die Welt nur darauf gewartet hat. Und der Albert Obrist, der hat genau so eine Entwicklung gemacht, klein und unscheinbar, auf der Flasche. Und ich habe das jetzt bei mir ans Mikrofon, der Flaschendeckel auf der Mineralwasserflasche, vielleicht hören Sie es daheim aus, ist mit einem feinen Zischen aufgegangen. Der Deckel aus Plastik, so unscheinbar und klein, der ist Ihnen in den Sinn gekommen. Irgendwann in den 60er Jahren, oder wann ist das gewesen?
Ja, wie erfinden wir das? Ich darf vielleicht ein bisschen ausholen. Ja. Angefangen haben wir mit Taubenverschluss für die Taubenfabrik.
Ja.
Das war noch keine besondere Leistung. Und dann haben wir 270 verschiedene Artikel gehabt, von Hundefressgeschirr über Textilspulen zu Glassenbecher. Und es ist verleidet, immer wieder neues Zeug zu machen, etwas entwickeln. Und dann haben die Kunden ein halb Dutzend Lieferanten angefragt, die Hälfte immer billiger gewesen sind. Und dann haben wir uns überlegt, was könnte man machen, was im grösseren Stil gemacht werden könnte und wo wir vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle haben. Und dann haben wir das probiert und dann haben alle gesagt, die sind nicht ganz bach, das funktioniert nie. Kunststoff auf CO2 halten, weil das sind eine halbe Bombe, wenn sie eine halbvolle Flasche in die Sonne stellen, ist das eine Bombe.
Also ist ein wahnsinniger Druck drauf.
Und ja, wir haben dann immer gesagt, dass der Verschluss, also nein, nicht mehr, unser Betriebsleiter dort hat gesagt, der Verschluss muss alles machen, was verlangt wird, gehen nicht ins Detail, und er muss noch Velo fahren können dazu. Weil so viele Kriterien haben müssen stimmen und dann hätte er ja müssen preisgünstig hergestellt werden. Also die ganze Technologie drumherum, Spritzgussformen, Maschinen, alles müssen selber entwickeln. Und auch bei den Abfüllbetrieben müssen Maschinen umbauen, dass sie den Verschluss dann können einsetzen können. Ja, das war eben nicht eigentlich schon eine Erfindung gewesen, aber es gibt eben einen Erfinder, der etwas erfinden darf. Darf ich das schnell sagen? Ja. Der Herr, der Welsche, der es verdienen würde, dass ich seinen Namen wenigstens weiss, der den Klettverschluss erfunden hat. Eine ganz geniale Sache. Der ist verarmt. Und zwar, weil er den in seinem Kämmerli erfunden hat und nicht hat können selber herstellen, nicht hat können weitergehen. Und das ist ihm dann einfach gestohlen worden. Und wir haben den Vorteil gehabt, dass ich eine Firma hatte, die schon Geld verdient hat. Darum haben wir können investieren in den Verschluss und auch in die Vermarktung und so. Darum haben nicht den Erfinder korrigiert, sondern gesagt, genau, das ist ein Team, das das entwickelt und vermarktet. Ja.
Aber es ist trotzdem keine einfache Sache, weil also ich meine, zu dieser Zeit war noch die Alu-Industrie da gewesen, hat Alu-Deckel gemacht, drei Verschlüsse. Ja. Es hat Grosskonzerne gegeben, Mineralwasserkonzerne, also amerikanischen Ausmaßes, die, glaube ich, nicht gerade so begeistert sind, dass jetzt der Albert Oberst aus Basel kommt und dort die Welt will erobern.
Mit ja, es ist halt, wir haben einen Haufen Leute gehabt, die nicht so Freude hatten, die ganze Aluminiumindustrie. Und wir sind boykottiert worden. Sabotiert.
Wie das? Sabotiert, das müsste ich schnell erzählen. Sabotiert. Was heisst Sabotage?
Sabotage heisst, wenn man im Labor von der weltgrössten Getränkefirma zwei Frauen hat, die man speziell ausbildet, wo man fingerlose Händchen macht. Und die müssen dann den Verschluss so schnell aufmachen, wie es möglich ist. Jetzt hat es geheißen, to open in a normal fashion, also auf eine normale Art aufzumachen, sind Test einfach der Test gesehen. Und da hätte ich einfach so trainiert, dass ich so schnell wie kein Mensch auf der Welt hätte je können. Und mit der amerikanischen Product Liability ist das natürlich vor ein paar Jahren wieder weg gewesen.
Also es wäre zu gefährlich gewesen, weil plötzlich so eine Deckel vielleicht mal abgesprungen ist.
Das wäre eben nie passiert, weil es im normalen Gebrauch nicht hätte können passieren.
Genau.
Das ist Sabotage.
Also Sie haben viele Kämpfe, viele Krämpfe auch gehabt, bis der Flaschendeckel dann mal auf der Welt da war.
Ich wollte es nicht nochmal machen. Ja.
Sie haben Mitte 80er Jahre haben Sie sich getrennt von dieser Firma. Rückblickend würden Sie sagen, ist es zu früh gewesen?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es zu früh gewesen, weil gut, wir haben dort schon ein paar Milliarden gemacht, hergestellt und haben auch Lizenznehmer schon gehabt. Aber so richtig ernten habe ich eigentlich nicht können. Aber ich habe es verkauft, weil wir eben boykottiert, sabotiert und wir haben unsere Arbeit gemacht. Und dann bin ich noch Autorennen gefahren. Da haben die Leute gefunden, dass ich ein Risiko. Wobei über die Strasse laufen ist ein grösseres Risiko. Und, ja, und dann habe ich es halt verkauft.
Ja. Also bevor die grosse Ernte eigentlich einfahren
konnte. Ja, ich habe eigentlich alles zu früh gemacht in meinem Leben.
Was heisst das?
Ja, eben, alles so früh, dass ich es eigentlich dann nicht, dass ich nicht ernten konnte.
Also
und dass dann andere das haben können übernehmen. Und es kommt mir jetzt so gar nicht unbedingt um Geld. Ja. Auch, natürlich. Aber einfach, dass man ernten kann.
Welche Erfindung gibt es, wo Sie, oder welche Entwicklung hätten Sie gerne gemacht? Und die Frage stelle ich nachher der Frau Scarlett auch etwas, was vielleicht heute im Alltag ist, wo Sie würden sagen, das wäre jetzt, wenn ich da könnte. Wenn ich das auch können entwickeln, neben dem Flaschendeckel. Gibt es noch irgendetwas, wo Sie sagen, das ist genial? Unseren Alltag
ja, jetzt als Erfindung. Ich habe Wenn sie gesagt hätte, was hätte ich lieber gemacht, dann hätte ich gesagt, Autorennfahrer.
Okay.
Aber yeah. sonst etwas Geniales. Eben yeah. der Klettverschluss, das yeah. ist etwas vom Genialsten yeah. überhaupt. Den tragen sie natürlich nicht, weil der nach ihrer Zeit erfunden worden ist.
Also ich muss gestehen, ich habe an gewissen Bühnenkostümen habe ich auch einen Klettverschluss.
Das ist aber ein Beschiss.
Welche Erfindung hätten Sie gerne gemacht, so Scarlett, die vielleicht in Ihrem Alltag Ihr Leben erleichtert, wo Sie würden sagen, das ist denn etwas?
Also ich finde den Kuss echt, die Lippenstift, extrem praktisch. Weil ich muss sagen, den, den ich jetzt habe, den kann ich am Morgen drauf machen und der hebt bis zu oben und verschmiert nicht.
Super, also Sie könnten sich nachher verabschieden vom Herrn Obrist und von mir und es wird niemand sehen, dass Sie uns auf die Backe küssen.
Ohne Problem, ja.
Ja, das war ja nicht so schlimm, oder?
Der Kuss sagt die Lippenstift. Ja, natürlich. Wie hätte es auf etwas anderes kommen können? Bleiben wir noch schnell bei Burlesque, oder? Das ist so die andere, ist ihr anderes Stand bei Zoe Scarlett. Zuerst würde ich schnell noch zu ihrem Namen kommen. Ich habe darüber überlegt und spinisiert vor dieser Sendung, woher der Name kommt. Ich bin auf Scarlett O'Hara gekommen, als eine Filmfigur. Also es ist ein Kunstname, oder? Sie sind nicht so getauft worden, Zoe Scarlett.
Der steht in meinem Pass, der steht in meiner Idee, der steht auf meiner Taufurkunde. Das ist wirklich das, was mich die Leute sehr oft fragen. Also ich habe wirklich das Glück, dass ich so heiße.
Ich bin wirklich baff erstaunt.
Dass das
Scarlett als Nachname?
Ja, oder? Das hat ja niemand gesagt. Aber ich bin wirklich so getauft worden. Ja,
schön.
Ja. Also das ist wirklich ja. Scarlett. Der Name habe ich von meinem Grosspapi. Der war ein grosser Clark Gable-Fan gewesen. Und hat immer gefunden, dieser Name muss bei meinem Enkel ja. stehen.
Also jetzt sind wir schon in der zweiten Generation zurück, wo immer der Rückbezug zu der amerikanischen Kultur da ist. Also Burlesque, eine Pin-Up-Girl, die tanzt, hat eben den speziellen Tanzstil, sage ich jetzt einfach mal, Burlesque. Können Sie uns schnell zwei, drei Bilder geben, weil wir können Sie jetzt nicht bitten, das zu machen. Wir haben, die Musik ist nicht da und logischerweise wird man es nicht sehen. Aber was passiert, wenn man Sie für die 9,5-minütige Show bucht? Weil ich glaube, das ist so eins von Ihren anderen Standbeinen, oder? Wo Sie...
Absolut. Also ich bin momentan mehr auf der Bühne wie vor der Kamera.
Jawohl.
Man kann nie so sagen, was ich denn mehr mache. Das ist sehr unregelmäßig. Burlesque ist eigentlich der Vorfahren vom Striptease. Ohne dass man sich abzieht, also ganz abzieht. Ich bin am Schluss von einer Darbietung immer noch angezogen, habe aber das Mäntel abgezogen, habe die Jacken abgezogen, habe den Hut abgezogen. Mhm. Das ist so ein bisschen Kunst von der Verführung, einfach auf eine sehr elegante Art und Weise. Und ich habe da natürlich Kostüme. Ich habe zum Beispiel ein Korsett und einen Rock dazu, bodenlang, wo über 10'000 Swarovski waren. Kristall drauf hat. Und das ist natürlich wandelnde Disco-Kugeln auf der Bühne, oder?
Ja. Ein fester Sinn, sage ich. Das glitzert und macht. Und dann ist eine Musik, sie sind in den 50er Jahren.
Das ist oftmals so Big Band, orchestral. Mhm. Ja.
Und wie lernt man das? Also ich meine, es gibt ja nicht eine Burlesque-Akademie, würde jetzt sehr wahrscheinlich in der Schweiz vergeblich im Telefonbuch suchen.
Nein, das gibt es natürlich nicht. Also ich komme vom Tanz. Ich habe 10 Jahre lang im Basler Stadttheater dürfen Ballett tanzen. Das war so ein bisschen mein Hobby gewesen. Ich habe dann halt immer auch recherchiert, was es früher noch für Tänze gab, gerade mit den 40er, 50er Jahren. Und bin dann auf das Burlesque gestoßen und habe mich wirklich sehr intensiv über Jahre damit befasst, bis ich dann selber auf die Bühne bin.
Und es ist ja sehr breit jetzt. Also, die eine, Dieter van Thies, hat es gegeben, oder gibt es natürlich, die das sehr populär gemacht hat. Manchmal hat man das Gefühl, wie jede zweite Hausfrau wäre gerne Burlesque-Tänzerin, wenn sie in einen Kurs geht. Sie geben auch Kurs, gell?
Ich gebe einmal im Monat gebe ich das Geld der Kinder den Kurs. Und das ist extrem spannend.
Wie alt sind die Leute, die Frauen sind ja keine Männer,
also,
die da kommen?
Oder? Von 16-jährigen Mädchen bis 65-jährige Damen hatte ich schon alles gehabt. Von 50 Kilo bis 150 Kilo hatte ich auch schon alles gehabt.
Anything goes.
Es ist sehr, sehr spannend, weil es halt wirklich darum geht, dass sich eine Frau wohlfühlt, dass sie sich bewegen kann, dass sie etwas anderes machen kann, dass sie vielleicht auch ein anderes Körpergefühl bekommt. Ja. Und das macht mir extrem Spass, das diesen Frauen mit auf den Weg zu geben, weil sie kommen ganz anders rein, wie wenn sie dann den Tanzsaal wieder verlassen. Also das ist immer spannend.
Das heisst, die bringen dann auch schon das Outfit mit, das Mieder und die Strümpfe? Und,
das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt solche, die kommen mit Leggings und mit T-Shirt. Man tut dann zum Beispiel lernen, auch wie man einen BH kann abziehen kann. Aber da zieht man dann drüber an. Also das ist über das T-Shirt drüber. Und dann gibt es verschiedene Varianten, wie man Händchen abziehen kann, wie man eben den BH, wie man ein Korsett schnürt, wie man das abziehen kann, wie man Strümpfe schön anzieht, wie man sie auch wieder schön abzieht.
Das ist ein bisschen wie ein Kniegekurs, oder? Früher hat man das, glaube ich, einfach daheim gelernt.
Ja.
Okay. Eben die Frage, das sind also 15 bis 65 querbeet. Also Sie könnten jetzt in den Saal hineinschauen und sagen, ja, das könnte man gut vorstellen, dass die eine oder die andere bei mir
einmal groß wäre. Ich
weiss jetzt nicht, ob es tatsächlich jemand da hat. Aber. Schön. Und heute sind Sie nachher wieder unterwegs, gell? Also der Kurs, der findet
heute Nachmittag statt. Ja, habe ich einen dreistündigen Workshop wieder. Ja, freue mich drauf.
Super, also der Herr Obrist und ich werden dort leider nicht teilnehmen. Ja,
vielleicht dürfen wir schauen.
Ja, die Türen sind eben immer zu, weil von diesen Ehemännern und Männern und Freunden haben wir immer ein paar, die spielen wollen. Aber die bleiben schön draußen.
Die bleiben draußen.
Das machen wir nur für uns Frauen.
Schön.
Aber ich hätte jetzt auch noch eine Frage. In der Weltwoche ist gestanden, ein Bild von Ihnen. Sie haben sich nackt. Geräkelt in einem Champagnerglas. Sind Sie da wirklich blut gewesen?
Nein. Also das ist eben so, die Journalisten, die nicht an einem Event sind, die irgendeinen Quatsch schreiben, da kann man nichts dagegen machen, weil die gibt es halt überall. Ich habe den Bericht gesehen, wie das Bildli ist an dieser Veranstaltung gemacht worden. Das ist ein fünfjähriges Fötteli. Noch habe ich mich nackt irgendwo geregelt. Also ich tue mir dann amigs, ich lese das Zeug dummerweise auch und nerv mich dann, weil ich finde das eigentlich eine Frechheit, weil in einem Borolac im Zürichsee, wo man weiss, wo eines der exklusivsten Hotels in der Schweiz ist, sollte man eigentlich wissen, dass wenn ich dort auftritt, dass das High Class ist und nicht so betitelt dürft werden.
Ja gut, das ist ja trotzdem heikel, kann ja trotzdem High Class sein. Ein elegantes
Nein, ich finde also find das
eigentlich... An ihrer Zeit hat man das nicht gemacht, aber heute
da, das die Journalistin, die das geschrieben hat, die hat ihre Recherche nicht wirklich betrieben.
Ich würde mich noch schnell kurz interessieren. Sie haben vorher quasi sich geoutet und haben gesagt, was so eine Ferrari kostet hat damals, wenn man jetzt sie engagiert.
Darf ich schnell korrigieren? Das ist der Einzige,
der so teuer war. 10 Millionen hat es nur drin.
Es hat auch solche gegeben, die ich für 200'000 Franken gekauft habe. Viel früher noch.
Gut, also die ganze Preisrange hat es gegeben. Frau Scarlett, wenn man Zoe Scarlett jetzt engagiert, wie teuer kommt das? Also wenn man da über eine Agentur kommt und sie für 10 Minuten auf der Bühne hat, können Sie das sagen?
Nein, das mache ich aber nicht. Da bin ich ganz bünzli. Ja. Und finde, über so Sachen schwätzen.
Da reden Sie nicht drüber. Gut. Also, wir müssen. Ja, nein, das ist. Das ist.
Hat mit mir fertig gebracht, sehen
Sie. Genau, sehen Sie.
Dass ich mich geoutet habe.
Da bin ich eher ein Knacknuss.
Es gibt wenige Leute, die eine direkte Freundschaft mit grossen Künstlern haben. Sie, Albert Obrist, haben der Jean Tinguely gut kennt. Der hat sich am Schluss Tinguely genannt. Einmal.
Ja, weil er hat dann in Deutschland jeden Städtepreis, den es gegeben hat, hat er gekriegt. Und dann hat er sich selber einfach Tinguely nennen. Und er hat auch seine Erfolge. Er hat dann in Russland einmal eine Ausstellung gehabt, wo die Leute 8 Stunden Schlange gestanden sind, bis sie reinhauen können. Und dann hat er seine Erfolge nur noch in der Zeit, die man braucht hat, bis man in seinen Ausstellungen war, hat er gemessen.
Wie haben Sie ihn kennengelernt, Jean Tinguely?
Wie habe ich ihn kennengelernt? Also erstens war er natürlich auch ein Ferrari-Freak. Und ich ein Tinguely-Freak. Und ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich glaube, beim Donati sogar.
Also einfach mal so.
Ich habe ihm mal ganz am Anfang eine Brille gestohlen. Er hat plötzlich mal eine Lesebrille gehabt. Und dann habe ich gesagt, oh, du siehst denn intelligent aus. Darf ich mal probieren? Dann habe ich gesagt, sehe ich auch intelligent aus? Dann hat er gesagt, ja, dann bin ich gegangen mit der Brille.
Aber auch Sie haben auch Werk vom Jean Tinguely bei sich daheim, in der Firma.
Ich habe etwa 50, 60 Briefe von ihm.
Ja.
Oder sind, wenn jemand schreibt, lieber Albi und so. Und dann hat er damals ein Neujahr im August gewünscht und so. Und dann habe ich eine Maschine, ja, und dann haben wir in der Firma das einzige, ich war ja mit dem Lugibühl und dem Hofkunst befreundet gewesen, und dann haben wir das einzige Dreherwerk machen lassen.
Also Tengeli, Lugibühl
und Hofkunst. Hofkunst.
Und das steht bei Ihnen in der Firma?
Das steht in der Firma. Ja, das war ein guter gewesen, vor allem eben der Tengeli. Das war ein ganz guter gewesen, ein Verrückter, aber ich habe gerne verrückte Leute.
Ich habe, glaube, auch mal eine Lampe gemacht für Sie, die
ja. Ihnen... Ja. Für einen Weinkeller. Ja, er hat gesagt, du brauchst eine Lampe da rein. Das war aber das vorherige Haus. Jetzt habe ich ein anderes, ein kleines. Und dann hat man so eine Lampe gemacht. Und dann ist die eine Tochter von mir, ich weiß nicht, welche das war, hat irgendwie noch einen Zapfenzieher dranhängen. Irgendwie logisch noch im Weinkeller. Es war immer so klein gewesen. Und dann hat er Tengeli gesagt, ich kann dranhängen, was du willst. Das war seine Einstellung zur Kunst. Er hat das nicht so streng genommen, wie ich übrigens auch nicht. Und dann habe ich nie gewusst, ist jetzt das ein Geschenk oder was ist das? Und dann ist ein paar Jahre gegangen, dann hat er mal gesagt, du, ich bin dir, ich habe Stütze nötig, gibst mir 10'000 Franken.
Also das war dann der Moment, wo sie gemerkt haben, ja gut, das ist jetzt auch möglich, oder?
Ja, wenn er keine Stütze nötig hatte, hat er wahrscheinlich nie gefragt. Aber das war so das Verhältnis, das wir gegeben haben. Es ist viel zu früh gestorben.
Ja. Sie haben beide eine Liebe für Musik, auch zum Beispiel für den Jazz auf der einen Seite und auf der anderen Seite für den Elvis. Sie waren gerade vor kurzem zu Memphis, zu Elvis Garlett.
Ja.
Sind Sie bis ans Grab gekommen? Ich glaube, wir haben das Wort von Schlangen gehabt, Jean Tengeli, jetzt muss eine Wahnsinnsschlange gehabt.
Ich bin natürlich ein paar Tage vor dem 35. Todestag dort gewesen und habe eigentlich wirklich mich frei bewegen, ohne irgendwie noch in einem anzustehen. Aber es ist natürlich schon eindrücklich, weil ich habe mir zum Beispiel so ein Graceland habe ich mir viel grösser vorgestellt. Das ist also jetzt so in den heutigen Verhältnissen einfach so eine nette Reihe Einfamilienhaus, wo halt wahnsinnig viel Grundstück drumherum hat. Aber ich habe mir eine riesige Villa erwartet und bin dann überrascht gewesen, wie bodenständig und klein das Haus eigentlich war.
Sie sind mit Ihrem Bruder gereist. Was muss man gesehen haben, vielleicht, wenn sich jetzt jemand von den vielen, vielen Elvis-Fans in der Schweiz überlegt und noch nicht gesehen ist, was muss man gesehen haben zu Memphis?
Ja, das ist sicher mal Graceland.
Auch wenn es ein besseres Reihenhäuschen ist, das lohnt sich. Das muss man sehen.
Es ist einfach eindrücklich, wie der eingerichtet war von den Designs, von den Farben. Jeder Raum hatte ein anderes Thema. Das Grab war natürlich sehr eindrücklich. Und es ist witzig, wie viele Leute wirklich dort angesessen sind und einfach nur gekühlt haben. Und das ist 35 Jahre her, seit er gestorben ist. Und er hat wirklich so eingefleischte Fans, die einfach Tränen runtergekullert sind. Und wenn man das dann so beobachtet, ist das wahnsinnig, was der Künstler eigentlich bis in die heutige Zeit vollbracht hat.
Sie haben, glaube ich, auch einen Bezug zu Melvis im Sinn von, dass man ihn damals, Sie haben anfangs Sendung gesagt, das ist jemand, wo man gar nicht so richtig wahrgenommen hat zu seiner Zeit.
Ja gut, also, wir haben natürlich auch Jazz gespielt, alle Zeit. Und das war eine andere Art Musik, ob schon der Elvis Presley ohne Jazz gar nie gegeben hätte. Und wie gesagt, man hat ihn ein bisschen belächelt, wobei heute finde ich das super. Das ist für seine Zeit, ist das, ich kann sich gar nicht vorstellen, dass es das nicht gegeben hätte.
Wir haben eine Zeitreise gemacht in dieser Stunde, zurück in die 50er Jahre, zu den schönen, schnellen, roten Auto. Dem Jean Tengeli und Elvis Presley, jetzt zurück in die Gegenwart. Heute Nachmittag, was steht auf dem Kursprogramm bei Ihnen, wenn Sie den Burlesque-Kurs geben? Haben Sie schon ein monatiges Get-Together von diesen Frauen? 3 Stunden, was machen Sie in der ersten, zweiten, dritten Stunde?
Also heute ist so ein Basic-Workshop, wo man wirklich von Grund auf Bewegungen lernt, Gestik mit dem Gesicht. Halt wirklich so das Grundwissen weitergibt.
Schön, also Basic-Kurs heisst, hat es überhaupt noch Platz am Nachmittag?
Nein, der ist schon ist voll.
Also gut, ist klar. Albert Bollwisch, wenn stecken Sie das nächste Mal den Zündschlüssel in Ferrari?
um den 19. September rum.
Gehen
wir wieder mal auf eine Rennstrecke, dass wir nicht ganz aus der Liebe kommen.
Dann wünschen wir Ihnen beide gute Fahrt, gutes Ankommen zum Kurs. Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag. Das war es persönlich. Merci vielmals fürs Zuhören.
Danke. Schönen Sonntag.
Das war die Sendung persönlich, live aus dem Taburettli in Basel. Die Gäste von Christian Zeugin waren Zoe Scarlett, Burlesque-Tänzerin und der Albert Obrist, Taubenfabrikant und Ferrari-Sammler. Technik, Thies Ganz und Hedi Massaudi. Die Sendung könnt ihr nochmal nachhören. Heute Abend am 10. gibt es eine Wiederholung von der Sendung persönlich, ebenfalls hier auf DRS1. Die nächste Sendung persönlich kommt live aus dem Theater am Hechtplatz in Zürich und Gäste von der Katharina Kirchmann sind Tanja Meyer, Friedhofgärtnerin und der Pascal Danz, er ist Künstler. Persönlich nächsten Sonntag von 10 bis 11 hier auf DRS1.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.